Mein großes Danke geht heute an Timo Besirovic von der ITEBO GmbH, der sehr spannende Einblicke in die IT-Welt von Kommunen gibt. Wir sprechen über die Besonderheiten der kommunalen IT im Vergleich zur freien Wirtschaft. Warum Budgets, Vergaberecht und Compliance eine zentrale Rolle spielen und weshalb die Auswahl des richtigen Partners auch wichtiger ist als die des Herstellers. Timo zeigt, wie Kommunen zwischen Microsoft-Ökosystem, Open Source und digitaler Souveränität navigieren und er führt aus, warum ein klarer Exit-Plan zur Pflicht gehört. Drei Aussagen von Timo sind: Ich war sehr positiv überrascht von der IT in vielen Kommunen und vor allem von den Menschen, die dort seit Jahrzehnten mit Leidenschaft arbeiten. Open Source ist nicht automatisch günstiger. Irgendjemand muss die Lösung am Ende auch betreiben. Und jede Kommune darf selbst entscheiden, welche Lösung sie einsetzt. Das sei Fluch und Segen zugleich für die Digitalisierung. Herzlich willkommen bei MSP Insights, dem Podcast für Systemhauschefs und Führungskräfte, die im Bereich Dienstleistung und Managed Services profitabel wachsen wollen. Mein Name ist Olaf Kaiser und ich bin Partner und Berater in der Unternehmensberatung UBEGA. Und wenn ihr diesen Podcast mögt, dann abonniert ihn gerne und gebt ihm eine gute Bewertung. Damit helft ihr uns sehr bei der weiteren Umsetzung. Jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo Timo, vielen Dank.
Moin,
An
Olaf.
Einem Freitag bei Sonnenschein sehen wir beide uns durch einen Monitor hindurch. Danke, dass du heute Zeit hast und dass ich dir Fragen stellen darf.
Absolut gerne. Du bist quasi mein Retter, weil sonst müsste ich jetzt gleich im Garten arbeiten.
Das verschiebt sich aber wahrscheinlich.
Ja, es verschiebt sich leider nur. Richtig.
Muss ich dich jetzt schon enttäuschen, dass wir ungefähr eine halbe Stunde sprechen? Also muss mal für die Zeit danach brauchst du noch andere Retter. Es tut mir total leid.
Ich lass mir da was einfallen.
Sehr gut. Ich freue mich sehr, dass ich nach 160 Folgen heute dich zu einem Thema befragen darf, das es definitiv noch in keiner der 160 Folgen gab. Ich sage noch nicht, welches es ist genau. Bevor wir da nämlich gemeinsam reintauchen, stell bitte dich einmal vor und gerne das Unternehmen, für das du tätig bist.
Absolut. Ich möchte aber auch gerne vorab noch einmal Danke sagen, Olaf. Das ist ja immerhin schon das zweite Mal, dass ich Teil deiner 160-Folgen-Serie sein darf. Von daher auch herzlichen Dank von meiner Seite aus für die erneute Einladung. Und ja, also ganz kurz zu meiner Person. Ich bin Timo Bicirovic, Mitarbeiter von der ITEBO GmbH in Osnabrück und greife jetzt mittlerweile auf eine fast 17-jährige Erfahrung in der IT-Branche zurück, aus unterschiedlichsten Rollen. Technisch orientiert, Projektgeschäft, Betrieb, also das Managed Service Geschäft, teilweise bedingt durch das Projektmanagement und durfte auch im Bereich der Führung über einige Jahre verteilte Projektteams international leiten, als auch einen eigenen Geschäftsbereich über die letzten Jahre hinweg. Ich bin bei der ITEBO als IT-Consultant eingestellt. Ich verantworte den Servicebereich Consulting, wo wir uns um das ganzheitliche beim Consulting unserer Kunden kümmern. Ich meine, du wirst es auch aus anderen Systemhäusern kennen. Je nachdem, wo der, in welchem Fachbereich der Kunde landet, aus diesem Fachbereich erhält er auch oft eine Antwort. Das ist unter Umständen aber auch nicht immer die beste Antwort, gerade in dieser Situation, weil der Fachbereich macht genau das, was er tun soll, seinen Fachbereich vertreten. Um das an einem einfachen Beispiel fix zu machen, Thema Exchange. Der Kunde fragt, was soll ich machen? Das On-Premise-Team sagt, ja klar, Exchange SE, das Rechenzentrums-Team sagt, kommt zu uns ins Rechenzentrum. Der nächste sagt, naja, aber Microsoft 365 ist ja modern. Und wiederum der vierte wird sagen, oh, Microsoft, mach mal Open Source. Also man geht zu vier Ärzten, man hat vier Diagnosen und da komme ich dann auch so ein bisschen ins Spiel. Über eine unabhängige Beratung. Ja, du kennst es ja selbst als Berater, muss man auch die Unabhängigkeit bewahren. Und ich komme ins Spiel. Ich designe zusammen mit unseren Endkunden Visionen, entwickle mit denen gemeinsam Strategien und im Idealfall begleite ich die auch bei ihren Transformations- und Digitalisierungsprojekten, um das Ganze dann auch bis zum Abschluss zu bringen.
Und jetzt hast du es geschafft, das Thema zu umschiffen. Aber jetzt geht's natürlich los. Denn was ihr vielleicht nicht wisst, erstmal Itebo, obwohl ich auch schon ein paar Tage und Nächte in der IT zugebracht habe, mir sagte es nichts, obwohl ihr ziemlich groß seid. Auch das hast du, das schmeiß ich mal kurz hinterher, seit 250 Mitarbeitende. Das ist ein großes Unternehmen im IT-Bereich. Und ihr habt einen bestimmten Schwerpunkt, über den wir heute sprechen und wo wir mal gucken wollen, was ist gleich. Bestimmt gibt es was und es gibt auch Dinge, die besonders sind. Und dieser Schwerpunkt der Itebo sind Kommunen.
Absolut korrekt. Lieber
Timo, auch wenn du in den nicht 17 Jahre Itebo, sondern 17 Jahre im Channel hast, nichtsdestotrotz die Frage, vielleicht hast du einen kleinen Einblick dazu, wie kommt es denn, dass tatsächlich Kommunen, glaube ich, doch ein wirklich auch wichtiger Schwerpunkt für euch als Itebo sind oder der wichtigste Schwerpunkt?
Ja, aber Olaf, ich muss dir ehrlich gestehen, also Itebo hat mir vorher auch nichts gesagt. Ne? Obwohl die Itebo sich absolut nicht verstecken muss. Wir haben Hochkaräter an Mitarbeitern und auch wir sind technisch so solide aufgestellt. Da muss sich keiner bei uns verstecken. Aber ich muss ehrlich gestehen, die Itebo hat mir zu Beginn auch nichts gesagt. Aber ich habe meinen Weg dorthin gefunden. Itebo greift mittlerweile auf eine über 50-jährige Historie zurück. Also schon über 50 Jahre am Markt. Ich muss noch eine Sache ergänzen. Also Itebo gibt es erst seit 2000, also das Vorunternehmen der Itebo. Das ist die kommunale Datenzentrale Osnabrück, KDOS gewesen. Und das ist seinerzeit auch ein öffentliches Unternehmen gewesen. In dem Jahr 2000 wurde es privatisiert, zu einer GmbH umfunktioniert, um am IT-Markt handlungsfähiger und wettbewerbsfähiger zu bleiben. Denn nur weil wir uns auf Kommunen spezialisieren, sind natürlich auch andere Dienstleister mischen dort auch mit. Das heißt, also wir haben uns auf das Thema Kommunen spezialisiert mit einem ganz, ganz hohen Fokus aus der Historie heraus, weil wir früher ein öffentlich-rechtlicher Zweckverband gewesen sind. Wir zeigen aber heute auch noch unsere ganz klare Fokussierung exakt auf diese Branche, weil wenn man sich die Gesellschafterstrukturen der Itebo mal anschaut, dann gehört die Itebo zu 95% der öffentlichen Hand. Ja? Also das ist ja auch keine Geheimnisse, die Gesellschafter kann man nachgucken, eine Stadt Osnabrück, eine Stadt Braunschweig, dann gibt es viele Kommunen, die sich zusammengeschlossen haben, um Anteile zu kaufen in der Landkreis Osnabrück, Bentheim. Und wir haben noch eine Einkaufsgenossenschaft, die ebenfalls 5% der Itebo hält und wo Kommunen also auch Teil dieser Genossenschaft werden können, um Anteile an der Itebo zu haben, damit wir sehr transparent mit unseren Zahlen und Gewinnen umgehen. Denn wir sind, obwohl wir eine GmbH sind, kein gewinnorientiertes Unternehmen. Wir arbeiten fast ausschließlich nur für unsere Gesellschafter und Anteilseigner. Und wenn am Ende des Tages sehen die natürlich auch, was übrig bleibt, wir wollen die natürlich, also das muss mit fairen und rechten Dingen zugehen. Wir müssen unsere Kosten finanzieren, das ist das Ziel, aber wir brauchen keine Summe X am Ende des Geschäftsjahres auf dem Konto, wie es vielleicht bei den klassischen Unternehmen der Fall ist. Und noch eine kleine Anekdote, Itebo, wofür steht denn das eigentlich? Weil da kommt es dann auch nochmal raus. Also IT und das Ebo steht dann für Emsland, Bentheim, Osnabrück. Also auch nochmal, um die regionale Stärke hier zu schärfen.
Und jetzt hast du ja, das erklärt den Schwerpunkt, vielen, vielen Dank. Jetzt hast du ja auch in die Zusammenarbeit mit Kommunen und auch in die IT von Kommunen auch schnell gute Einblicke erhalten und du hast auch langjährige tiefe Kenntnisse von IT-Szenarien überhaupt bei Wirtschafts- und Industrieunternehmen. Und wenn wir jetzt erstmal dahin gucken, wo jetzt IT-seitig vielleicht Unterschiede sind. Gibt es sie? Ist was bei Kommunen anders als beim Produktionsunternehmen,
Ja, definitiv, aber also es gibt natürlich Dinge, die unterschiedlich sind, aber grundsätzlich meine Erfahrung, was so den Status quo der kommunalen IT angeht, ist, dass ich eigentlich sehr positiv überrascht bin. Also sehr positiv überrascht über viele der Kommunen und die IT, die dort betrieben wird und die Mitarbeiter, die dort beschäftigt sind. Das sind teilweise Mitarbeiter, die ich kennenlernen durfte, die seit 15, 20 oder 25 Jahren dort sind und nach 25 Jahren immer noch brennen, also wo die Flamme noch nicht erloschen ist, Dinge zu verändern und Dinge zu verbessern. Und das ist ein Motivator auch für mich selbst, dann dort gute Arbeit zu leisten und nachhaltige Lösungen zu implementieren. Warum bin ich darüber positiv überrascht? Weil man hört halt oft das Gegenteilige. Und natürlich ist es auch so, wie im Unternehmen auch. Es gibt die einen, die sind so aufgestellt, die anderen sind so aufgestellt. Im kommunalen Sektor ist es nicht anders. Aber ich bin sehr positiv überrascht, dass ich sehr viele von den Guten kennenlernen durfte. Die Bandbreite ist dabei ja auch sehr unterschiedlich. Also wie bei einem Unternehmen in der freien Marktwirtschaft. Manche betreiben ein eigenes Rechenzentrum, andere sourcen out in das Rechenzentrum, das eigene und selbstbetriebene Rechenzentrum der Itebo oder auch in Cloud Services, also sowas wie Microsoft 365, Azure KI, Azure OpenAI, Agentenmanagement, Azure Virtual Desktop. Das sind keine Fremdwörter. Also, das ist durchaus im Einsatz und wir unterstützen auch in diesen Themen, aber vielleicht noch nicht ganz so flächendeckend, wie es in der Wirtschaft der Fall ist. Genau.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass eine Kommune auch gar nicht mal aus IT-Anforderungen, aber vielleicht, weil es eben eine Kommune ist, nochmal zusätzlich zu all den Themen, die du gerade aufgezählt hast, vielleicht nochmal speziellen IT-Rahmenbedingungen oder Anforderungen genügen muss, die ja nicht nur dem Prozess geschuldet sind, dass man irgendwas mit IT bewerkstelligen möchte, sondern eben der Tatsache, dass man eine Kommune ist. Gibt es da, wenn ihr als Itebo-Kommunen unterstützt, so ein, ja, auch, sage ich mal, Fachwissen, Expertenwissen, was diese Rahmenbedingungen angeht? Und vielleicht hast du da ein, zwei Beispiele, die wirklich außerhalb des kommunalen nicht so relevant sind.
Ja, wir müssen uns einmal vor Augen führen, dass, also wenn wir jetzt an ein klassisches Unternehmen oder eine Kommune denken, dann arbeitet das klassische Unternehmen im B2B oder B2C-Umfeld, ja, also ne, für Kunden, ob sie jetzt privat oder andere Gewerbskunden sind, ist jetzt mal egal. Die Kommune, die erbringt ihre Dienstleistung für die Bürgerinnen und Bürger. Ja, also für jeden von uns, wo wir beheimatet sind, die Kommune bietet zentrale Leistungen für uns an. Also wenn wir das als Kunden, Bürgerinnen und Bürger als Kunden bezeichnen wollen, dann, ne, dann sind das die
Das
Kunden der
passiert
Kommune.
doch teilweise, oder? Aber auch wenn es nicht die IT denkt, ja.
Und natürlich haben wir so ein Thema, was wir immer haben, sind Budgets und Haushalte, wo ich bei klassischen Unternehmen sage, naja, Geld ist immer da, wenn es notwendig ist, ne? Ist es halt im kommunalen Sektor anders. Und zwar sind wir da ein bisschen zyklischer gesteuert an der jeweiligen Haushaltsplanung, ob die jetzt für 1 oder für 2 Jahre gilt. Das ist, würde ich sagen, schon ein wesentlicher Unterschied. Ansonsten, wenn wir über das Thema IT-Sicherheit sprechen, ich glaube, da sind teilweise die Hürden sogar noch höher als für das klassische Unternehmen, weil man ein paar mehr Regularien dann auch unterliegt. Also dass die Themen, also IT-Sicherheit ist kein oder und auch das Thema Compliance. Das, was ich in meinen 17 Jahren kennengelernt habe, ist, dass Lösungen oft eingeführt werden und danach macht man sich Gedanken über Sicherheit und Compliance. Und auf kommunaler Ebene ist es genau andersrum. Dass man erst das Thema Sicherheit und Compliance sich anschaut, die Architektur, wie baut man das auf, Rechtekonzept und Co., bevor es letztendlich auch in die Einführung geht, weil wir schon mit hochsensiblen, persönlichen, personenbezogenen Daten auch dort arbeiten. Und gerade so die Themen aus BSI, ISO und naja, die eine oder andere Kommune unterliegt auch NIS 2, dann eben die Anforderungen doch sehr hoch sind, insbesondere wenn es eine sehr kleine Kommune ist, wo es vielleicht nur einen IT-Mitarbeiter gibt.
Jetzt, du hast diese zyklischen Planungsrahmenbedingungen angesprochen und ihr seid, ja, habt euer spezielles Konstrukt, um für Kommunen erfolgreich zu sein. Befindet denn da, wenn eine Kommune entscheidet, muss sie auch, sagen wir mal, ausschreibungsmäßig 3 Angebote einholen oder 5 oder wie häufig findet da tatsächlich auch innerhalb der IT-Dienstleisterwelt dann ein Wettbewerb statt? Oder kann die Kommune sagen, ich bin total zufrieden und bleib einfach da, wo ich bin?
Mhm. Nee, also auch das ist geregelt, aber das ist ein bisschen von Bundesland zu Bundesland dann tatsächlich auch unterschiedlich. Also es gibt keinen deutschlandweiten Standard. Also es gibt gewisse Grenzen und ab gewissen Grenzen, dann ist eine Kommune dazu verpflichtet, diese Investition auszuschreiben. Und das ist ja nicht nur bezogen auf die IT-Kosten. Also der Haushalt einer Kommune, der beinhaltet sämtliche Kosten des eigenen Personals, als auch der neuen Schule und den Straßen und den Kindergärten und den Spielplätzen und ne, was dann eben alles so zu diesen Investitionen dazugehört. Da sind unter Umständen die IT-Kosten natürlich vielleicht auch nur der kleinste Teil des Ganzen. Aber ja, ab einer gewissen Summe muss dann tatsächlich auch ausgeschrieben werden und dann offiziell ausgeschrieben werden. Weil es gibt das sogenannte Vergaberecht und dabei ist es eben also wichtig, dass man sich an die Vorgaben hält, damit die Ausschreibung dann letztendlich auch nachvollziehbar und vergabekonform erteilt werden kann. Das ist gerade eine Herausforderung bei IT-Projekten, weil die Grenze ist natürlich schnell erreicht. Da haben wir als Itebo aber auch eine Lösung für gefunden. Ich hatte eingangs erwähnt, dass wir eine Einkaufsgenossenschaft haben. Also wo Kommunen Mitglied dieser Genossenschaft werden können und damit gleichzeitig auch Anteilseigner der Itebo sind. Über diese Genossenschaft und über die Ausschreibungen, die wir bereits gewonnen haben, die dann aktiv sind für ein oder vielleicht auch für 2 Jahre, haben unsere Anteilseigner, also die direkten Inhaber der Itebo, als auch die Mitglieder der Genossenschaft, die Möglichkeit, auf unsere bestehenden Ausschreibungen oder die Ausschreibungen, die wir auch im Verbund mit anderen Dienstleistern haben, zurückzugreifen. Das heißt, die sparen sich den Aufwand der Ausschreibung, weil das ist nicht mal eben so getan, also sowohl zeitlich sehr, sehr viel Zeit investieren und man kann dann im Worst Case vielleicht auch erst ein halbes oder ein Jahr später starten, ne, bis das alles sauber durchgelaufen und gewonnen wurde. Wir können darauf zurückgreifen und wir können diesen Auftrag dann in-house vergeben, weil sie ja Anteilseigner an der Itebo beziehungsweise an der Genossenschaft sind und umgehen dann die Kommune umgeht damit die Ausschreibung, weil wir bereits eine gewonnene Ausschreibung haben.
Jetzt haben wir vor kurzem auf einer öffentlichen Business-Plattform das 2-3 Worte kommentierend ausgetauscht dazu. Wenn man jetzt, du hast eben ja schon Cloud und diese Unterschiedlichkeit, Itebo-Rechenzentrum, On-Prem, große andere Hersteller haben, welche auch immer, die was anbieten, darüber diskutiert ein klein wenig. Und wenn wir jetzt auf die Spezialität auch des Kommunalen, mal unabhängig von jetzt mal vom Prozess, sondern tatsächlich von den Vorgaben, denen auch diese Herstellerauswahl genügen muss, offensichtlich ist es für eine Kommune, wenn ich dich richtig verstehe, auch möglich zu sagen, ich gehe jetzt zu Microsoft Azure. Mit allen, die haben ja auch Datenschutzdokumente und erfüllen Normen etc. etc. Das hilft mir da ein kleines. Scheint jetzt keine Plattform per se zu sein, die eine Kommune nicht. Und du hast ja auch selber persönlich einen starken Microsoft-Hintergrund in deiner Vita. Ja. Das scheint jetzt keine Plattform zu sein, die unmöglich wäre für eine Kommune, wenn ich dich richtig verstehe.
Nee, absolut richtig. Und ich glaube, Olaf, in meiner Vita, da fehlt nur noch, dass ich wie die Heiligen Drei Könige von Tür zu Tür gehe und ja, um Microsoft-Kunden werbe. Das fehlt mir tatsächlich noch. Aber ja, es ist nicht per se raus. Es gibt bei uns in Deutschland im Grundgesetz verankert etwas, das nennt sich kommunale Selbstbestimmung. Das heißt, und das ist vielleicht, also Fluch und Segen zugleich. Jede Kommune darf selbst entscheiden, welche Lösungen sie einführt, ne, und was mit dem Haushalt dann auch dementsprechend gemacht wird. Da kann jede Kommune selbst entscheiden. Das finde ich gut, das Recht zur Selbstbestimmung. Auf der anderen Seite ist es natürlich hinderlich im Zuge der Digitalisierung, wenn jeder eine einzelne Lösung und eine andere Lösung einsetzt. Daher ist es viel, ne, also aus der Digitalisierung, Transformationssicht und wäre es das viel Schönere, wenn wir auf eine auf eine homogene Infrastruktur dort setzen, ähnliche Lösungen einsetzen, ähnliche Prozesse haben, um dann auch voneinander zu lernen, also sowohl Kostenvorteile zu nutzen, indem man Lösungen, also gleiche Lösungen, gleiche Standards mehrfach implementiert, als auch von den Prozessen der anderen zu lernen, also nicht immer das Rad neu zu erfinden, weil im Kern, da wird der eine oder die eine oder andere Kommune vielleicht was anderes sagen, aber ich sag mal, in 80, 90% im Kern, sind sie doch alle gleich. Um nochmal auf eine deiner Aussagen zurückzukommen, und ich glaube weniger, dass es manchmal die Auswahl des Herstellers oder der Lösung ist, sondern oftmals, wie es auch in der freien Marktwirtschaft ist, ist es die Auswahl des Partners. Und der Partner ist, glaube ich, die viel entscheidendere Komponente dabei und nicht der Hersteller, weil der Partner letztendlich ist der, der diese Lösung veredelt, der die Lösung implementiert, der sie vielleicht sogar auch betreibt, wenn der Kunde das Ganze in einen Service geben möchte, und erst mit dem Partner entsteht eine exzellente Umsetzung und eine gute Lösung. Durch den Hersteller alleine wird es in den meisten Fällen nicht funktionieren.
Das heißt, wir arbeiten daran, aus einem Vendor-Login einen Partner-Login zu machen.
Ja, wenn das, ich meine, eigentlich haben wir jetzt gerade einen doppelten Login. Wir haben sowohl den Hersteller als auch den Partner-Login. Also wir würden den Hersteller-Login reduzieren und ja, es bleibt ein Partner-Login vielleicht. So würde ich es auch nennen.
Jetzt haben wir in dieser digitalen Diskussion, die wir hatten, gerade das Thema Vendor-Login, na, ja, ein bisschen ausgetauscht. Und gibt es da jetzt mal, egal von B nach A, A dann nach C, egal jetzt mal von wo nach wo, gibt es da Auflagen im kommunalen Bereich, dass bei einer Ausschreibung oder bei einer, na, Dienst, bei einer Auswahl des Partners, dass ich ein Exit gleich oder ein Wechsel, ein Exit plus Wechsel gleich mit vordenken muss, dass eine Kommune sich nicht sozusagen in die gefühlte Zwangsverhaftung in einen Hersteller, der Stand heute bestimmt die richtige Lösung ist, aber wenn absehbar ist, dass man da so gut wie nie wieder rauskommt mit seinen Daten und seinen Prozessen, könnte es ja trotzdem nicht gut sein. Also muss eine Kommune da weitere Dinge, was Logins, egal an wen jetzt mal angeht, beachten? Oder ihr müsst ihr der Kommune aktiv anzeigen, mit uns bist du auf der sicheren Seite, weil wir sowas mit vorgedacht haben für dich vielleicht.
Also grundsätzlich vielleicht nochmal noch ein Wort zum Thema Vendor-Login. Also ich finde das grundsätzlich in Ordnung, solange das ein Geben und Nehmen ist. Also wenn ich einen Nutzen aus einer Technologie ziehe und dadurch einen entscheidenden Vorteil habe, den ich heute vielleicht mit alternativen Lösungen nicht habe, dann kann ich ruhigen Gewissens vertreten, dass wir diese Technologie nutzen. Aber das mit dem, ne, was meine ich mit dem, also das Nehmen der Technologie, und das Geben, aber zu einem Zeitpunkt, wo vielleicht eine andere Technologie weiter ist oder man aufgrund von einem neuen Lagebild oder auch in neuen politischen Situationen, die eintreten und uns treffen können, entscheidet, dass man seine Plattform verlässt, dann finde ich es extrem wichtig, auch so einen Exitplan zu haben. Also wir dürfen ruhig wenn du mich fragst, eine Technologie nutzen. Wir müssen aber zu jeder Zeit einen gewissen Resilienzgedanken dabei haben. Also, dass wir widerständig sind gegen Störungen, Angriffe, Ausfälle und jederzeit die Hoheit über unsere Daten haben und dann auch in der Lage dazu sind, den Betrieb in kürzester Zeit wiederherzustellen und aufrechtzuerhalten. Und natürlich ist das Thema Notfallplan Teil eines BCM-Systems. Wenn wir das betreiben. Und insbesondere sollte ein IT-Notfallplan ja auch gekoppelt sein mit einer Business-Impact-Analyse und dass man ein Stück weit auch schaut, wo sind meine Risiken, Eintrittswahrscheinlichkeiten, Auswirkungen, wenn das Ganze eintritt, Maßnahmen, die ich ergreife, um dieses Risiko zu eliminieren oder zu minimieren. Das ist eigentlich Teil einer IT-Notfallplanerstellung. Genauso wie das Thema, dass ich zu meinen Risiken, die eintreten, also die Notfälle, die eintreten können, dann auch Checkliste, was mache ich in diesem Fall und wieder Anlaufplan, wenn es nur ein Ausfall gewesen ist und ein Exitplan gehört meiner Meinung nach dazu als fester Bestandteil eines IT-Notfallplans. Jetzt verpflichtend tue ich mich jetzt schwer mit. Es gibt viele, die vielleicht einen IT-Notfallplan haben, einen Haken setzen, das Ding ist aber nie getestet, ne? Und vielleicht fehlt der Exit-Plan da drin. Aber man hat einen IT-Notfallplan und würde damit auch wieder den gesetzlichen Bestimmungen Genüge tun. Das ist immer die Frage, wie tief gehe ich in das Ganze rein? Für uns als ITEBO ist es verpflichtend. Wir unterstützen vielerlei Kommunen in der Erstellung und Erarbeitung eines IT-Notfallplans mit allen vorherigen Analysen und all den zusätzlichen Dokumenten, die danach noch erfolgen. Und ein Exitplan ist für mich ebenfalls eine verpflichtende Sache. Genau aus dem Grund haben wir zu diesem Thema auch einen Service entwickelt, und zwar einen Disaster Recovery Service, mit dem wir in der Lage sind, einen Microsoft Tenant in eine neue Zielplattform zu überführen. Das kann ein neuer Microsoft Tenant sein, wenn zum Beispiel der Tenant gekapert worden ist und tatsächlich ein Angreifer sich Zugriff verschafft hat und man die Administration nicht mehr im Zugriff hat. Auf der anderen Seite kann es aber auch eine souveräne Lösung auf Open-Source-Basis sein. Wir nennen das Ganze souveräner produktiver Arbeitsplatz, abgekürzt SPA. Das ist unsere Microsoft 365-Alternative mit nahezu allen Kollaborationsfeatures, die wir auch aus der Microsoft-Welt kennen, als Open-Source-Basis. Im Hintergrund ist es Nextcloud, was wir dort betreiben innerhalb unseres Rechenzentrums. Und wir sind auch in der Lage, mit unserem Service dann das Ganze direkt in der Nextcloud wieder in Betrieb zu nehmen und an den Start zu bringen. Natürlich, ja, wenn man so einen Wechsel macht, vielleicht am Anfang ein bisschen holprig, wenn diese Situation eintritt, wie in jeder Umstellung, aber wir kommen da auch sehr, sehr schnell wieder in den Regelbetrieb rein.
Würdest du sagen, jetzt, wenn es sowas wie ein Trendbarometer für LinkedIn-Themen gäbe, dann wäre digitale Souverän. Weil du hast das getriggert.
Komm, ja, Timo. Ja, alles gut, Ich lese nichts anderes mehr auf LinkedIn.
Also digitale Souveränität wird dort immer sichtbarer, sagen wir erstmal ganz grundsätzlich.
Ja.
Nimmst du es im Dialog oder ihr allgemein als ITEBO im Dialog mit Kommunen auch wahr, dass von den Kommunen das Thema mehr aktiv in den Dialog gebracht wird, mehr von euch Expertise verlangt wird, wie könnten wir das machen? Also ist das auch nicht nur auf diesen digitalen Plattformen, sondern im realen Leben, wo ihr mit Kommunen sprecht, wie sehr nimmt es dort auch zu, das Thema?
Ja, also ja, absolut. Das Thema nimmt dort auch zu und viele Kommunen wünschen sich das Ganze auch. Aber vielleicht bleibt es noch ein Wunsch, um so ein bisschen zu spoilern. Also auf der einen Seite, wenn man Open Source hört, dann denken viele ja direkt, ach, dann wird es ja auch gleich irgendwie günstiger. Dann spare ich mir hier meine 20 Euro im Monat den User oder sonst irgendwas. Das ist leider ein Wunschdenken, weil irgendjemand anders muss es ja betreiben. Ja? Und in dem Fall dann wir als ITEBO, Ich sag mal, wer den Traum hat, dass Open Source günstiger ist, den Zahn muss ich ziehen, ist es letztendlich nicht. Aber wir haben genauso dieses große Open Source Lager. Seit Jahrzehnten betreiben wir auch schon Open Source Lösungen. Das heißt, jede Lösung, die wir heute aus der Microsoft Hand ziehen können, da haben wir eine Open Source Alternative im Portfolio. Und wer den Souveränitätsgedanken, also auch der Technologiesouveränität an allerhöchster Stelle stellt, für den haben wir eine Lösung. Die ist vielleicht etwas teurer. Die ist vielleicht auch noch nicht so hochgradig standardisiert und man muss an der einen oder anderen Stelle einfach ein paar Abstriche machen. Ja, aber wenn das der größte Fokus ist, dann können wir das Ganze implementieren. Auf der anderen Seite schneidet man sich davon natürlich auch von einer Technologie ab. Eine Technologie, die gerade in Deutschland und in Europa und wahrscheinlich auch weltweit im Moment am weitesten verbreitet ist. Das heißt, wir schneiden uns von einem Ökosystem ab, in dem alles integriert ist, in dem wir künstliche Intelligenz auch mit sehr, sehr einfachen Mitteln bereitstellen, kontrollieren, steuern können. Das alles auf Open-Source-Technologien zu bauen, das ist Arbeit und Aufwand und vielleicht spreche ich da in 2-3 Jahren ganz anders drüber. Denn auch wenn ich ein Microsoft-Fan bin, bin ich noch ein viel größerer Fan, muss ich dir ehrlich gestehen, von der aktuellen Bewegung, die losgetreten wurde. Wo ich auch glaube, dass die nicht mehr aufgehalten werden kann. Dass wir uns, also wir uns als Deutschland und als Europa Gedanken um Unabhängigkeit machen und um eigene Technologien. Ich glaube, dass das längst überfällig ist. Und da kann ich noch so ein Microsoft-Fan sein und die Lösung toll finden, aber ich finde diese Bewegung klasse. Wenn du mich nach meiner persönlichen Meinung fragst, dann würde ich dir antworten, wir sollten noch diese Technologie nutzen und unsere Mehrwerte daraus ziehen, parallel den Markt beobachten und auch gerne schon erste POCs und Piloten in diese Richtung zu starten. Aber wir haben aktuell natürlich auch andere Herausforderungen, knappe Haushalte, Haushaltsplanung, demografischer Wandel, wir verlieren viele Mitarbeiter, Fachkräftemangel, wir kriegen sie vielleicht auch gar nicht nachbesetzt und genau in diesem Zeitalter unter diesem ganzen Arbeitslast und Kostendruck ist es, glaube ich, wichtig, die Standardisierung, den Effizienzgewinn als auch den einfachen Einstieg in künstliche Intelligenz mitzunehmen, anstelle dort ein zusätzliches Fass aufzumachen. Aber das ist meine persönliche Meinung. In der Beratung halte ich mich da sehr neutral und da wird das gemeinsame Visions- und Zielbild mit der Kommune erarbeitet.
Wir bleiben beim Thema Zukunft. Wir sind mit der Vergangenheit gestartet und schließen mit dem Thema Zukunft, in dem du gerade schon ganz hervorragend gewesen bist. Gibt es denn etwas, was ihr als ITEBO, als Entwicklungs-Zukunftsfokusbereiche aufbauen, stärken, weiterentwickeln wollt? Mhm. Was sind so auf eurer Angebotsseite für eure Zielgruppe und Gesellschafter, wie ich gelernt habe, die Kommunen? Was sind so die Dinge, die bei euch in den nächsten 12, 24 Monaten für eure Weiterentwicklung anstehen?
Also das, danke Olaf, das allergrößte Projekt, was ansteht, das nennt sich Com2IT. Com2IT ist die offizielle Firmierung des zukünftigen fusionierten Unternehmen, denn die ITEBO wird mit den anderen mit den größten kommunal fokussierten Dienstleistern in Niedersachsen fusionieren. Das Ganze auch gefordert und gefördert vom Land Niedersachsen. Um die zumindest mal namentlich der Vollständigkeit zu erwähnen, also neben ITEBO sind es die HAN-IT, also die hannoversche Informationstechnologien, die kommunalen Dienste Göttingen, die KDG und die kommunale Datenverarbeitung Oldenburg, die KDO, plus wir vier betreiben heute schon ein gemeinsames Joint Venture. Das ist die GovConnect. Und es wird also in den nächsten 12 bis vielleicht 24 Monaten steht eine sehr, sehr große Fusion an, weil wir gemeinsam unsere Kräfte dort bündeln wollen, um auch die Lösungen, die wir für das Land Niedersachsen und für die Kommunen anbieten, weiter zu standardisieren, zu vereinheitlichen, um identische Portfolios, Lösungen und Services an den Start zu bringen und damit noch bessere Leistungen und noch digitalere Services dann letztendlich für unsere Kommunen und für die Bürgerinnen und Bürger bereitstellen zu können. Das ist das größte Mammutprojekt, was in den nächsten 12 bis 24 Monaten ansteht. Aber wenn wir uns jetzt mal rein abschließend vielleicht dann auch noch nur auf die ITEBO beziehen. Das, was für uns definitiv wichtig ist, ist, dass wir uns von keiner Technologie abschneiden. Wir behalten den Markt genauso im Blick. Auf Microsoft bezogen, da wird es zum 01.01.27, so der Plan, vielleicht wird sich das auch nochmal leicht verschieben, von der Microsoft beziehungsweise von der Delos ein neues Rechenzentrum in Deutschland geben. Die sogenannte Delos Cloud, das ist ein Tochterunternehmen der SAP und über die Delos Cloud wird es möglich sein, Microsoft 365 als auch Azure Services von einem deutschen Unternehmen unter deutschen Datenschutzbedingungen zu beziehen und das ohne Zugriffsmöglichkeiten aus Amerika. Mhm. Das heißt, die Cloud Act Keule, die geschwungen wird, genau, den Zahn kann man dann auch dort ziehen. Also dann haben wir zumindest eine Datensouveränität für alle. Die Technologie dahinter ist immer noch eine amerikanische. Aber wie ich schon sagte, wir sollten so lange wie möglich auch den Nutzen daraus ziehen. Und vielleicht lässt man auch der Bundes- und Landesebene den Vortritt, mit den Open-Source-basierten Lösungen zu lernen und dann das Gelernte effizienter auf die Kommunen zu übertragen. Ne? Also, dass man einfach so diese Anfängerfehler und Schritte vielleicht nicht selbst machen muss, sondern wir dann ins Spiel kommen mit den Kommunen, wenn andere schon gelernt haben.
Vielen Dank für den Ausblick. Ich zumindest konnte mit Delos und dem letzten Punkt, den du erwähnt hast, bislang noch nichts anfangen. Finde das sehr spannend und danke dir sehr, dass du dieses Feld für, wie ich hoffe zumindest, viele Zuhörenden, die sich dann nicht so gut auskennen, wie läuft denn das, wenn man als IT-Dienstleister mit Kommunen arbeitet. Euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und dir selbstverständlich auch. Mach's gut, Timo.
Olaf, vielen lieben Dank. Dankeschön. Ciao, ciao.